Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Fußballer beim GAK, Student in London, Gründer von Servus London und jetzt beginnt der Ernst des Lebens, kann man so sagen. Du hast nämlich bei der Spielerberatungsagentur Family and Football begonnen zu arbeiten. Und dort ist dein Mentor bzw. der Agenturchef ist mit Erkut Sögüt kein geringerer als der Berater von Mesut Özil, auch verantwortlich für seine großen Transfers. Wie hast du Erkut auf dich aufmerksam gemacht?
War auch auf der Universität. Also wie bei uns auf der Uni kommen alle zwei Wochen Guest-Speaker aus verschiedenen Bereichen Sport. Einer davon war eben der Dr. Erkut Sögüt. Hat dort einen Vortrag gehalten und ich bin nachher hingegangen und habe zu ihm gefragt, ob wir mal auf einen Kaffee, passend zum Kaffeehaustag, ob wir uns auf einen Kaffee treffen können. War sehr offen, war der erste deutschsprachige Guest-Speaker bei uns. Ich habe natürlich gesagt, die Chance muss ich nutzen. Und dann haben wir uns kennengelernt, waren 3 Stunden zusammen in einem Pub, haben wir über Fußball gesprochen, über meine Pläne. Muss auch dazu sagen, ich bin auf die Universität gegangen und habe gesagt, das Letzte, was ich machen will, ist Spielervermittler, weil ich das halt auch aus meiner aktiven Karriere kenne, dass ja sehr dubiose Personen in der Branche tätig sind. Aber der Erkut hat mir mehr oder weniger gezeigt, dass man das so machen kann, wie man es selbst für richtig hält und dass auch seriöse Leute in der Branche tätig sind. Und ja, von einem zum anderen hat sich dann in ein Praktikum entwickelt während meiner Studiumzeit. Und bin halt immer mehr in die Firma reingewachsen und mir macht es auch riesig Spaß derzeit. Also bin zuständig für uns in Österreich, Süddeutschland, Schweiz, das ganze Recruitment, bin auch zum Teil im Recruitment in London zuständig und ja, ist für mich eine ideale Plattform und lerne halt sehr, sehr viel und habe halt das Glück gehabt, dass ich da gleich auf höchster Ebene einsteigen darf und Vertragsverhandlungen à la Mesut Özil das miterleben durfte. Und er hat ja hier und da auch sehr spannende andere Themen in seiner Karriere, die habe ich auch miterleben dürfen, was natürlich fantastisch für mich bzw. für meine Entwicklung war.
Thomas, hat es für dich so einen Schlüsselmoment gegeben, einen Key-Moment, in dem du realisiert hast, ja, jetzt bin ich wirklich angekommen in der richtig großen Welt des Fußballs?
Ja, einer meiner prägendsten Erfahrungen, wo ich das erste Mal mitbekommen habe, okay, jetzt bin ich wirklich im Big Business auch ein bisschen dabei, war nach einem Spiel, wir haben ja eine Box bei Arsenal, wo ich nachher in den Carpark runtergehe, halt die Spieler dort treffe und dann mit einem Arsenal-Spieler vom Stadion heimfahre. Er hat gesagt, er bringt mich noch heim. Fahre dann raus beim Stadion, dann die Straße wird gesperrt, die Tore gehen auf, du schaust links aus dem Fenster raus, ich schätze 100 bis 150 Leute, rechts schaust raus, 100 bis 150 Leute schreien halt alle den Namen vom Spieler, also die kennen anscheinend sogar das Kennzeichen der Spieler. Dann fahren wir dort raus, denke ich mir, okay, ja, Arsenal ist ein Riesenverein, das wird schon normal sein. Und wir fahren dann 5-10 Minuten geradeaus in London und dann kommt eine rote Ampel. Und auf einmal kommen von links 10 Leute und von rechts kommen 3 Leute. In der Hand, jeder schon die passende Autogrammkarte und Foto vom Spieler, kommen zur Fahrerseite, fragen den Spieler um Autogramm und um Fotos. Und das war so das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Okay, was bedeutet es, so ein Superstar zu sein? Natürlich habe ich es dann in Folge auch erlebt, wenn Spieler fortgehen mit Security, dass die nicht einfach rausgehen können. Also selbst in London, einer sehr anonymen Stadt, aber wenn du ein Riesenstar bist, dass das auch nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Und ja, das war so das erste Mal für mich, okay, jetzt bin ich da in der großen Welt einmal gelandet.
In der TV-Sendung Steiermark heute, Ende Mai 2016, hast du gesagt, mein ganz großes Ziel wäre es, der erste österreichische Sportmanager bzw. CEO in der Premier League zu sein. Jetzt bist du Spielervermittler geworden. Ein Job, wo du vorher selber gesagt hast, den wolltest du eigentlich nicht. Ist es nur ein Zwischenschritt zu deinem selbstdefinierten Ziel von 2016 oder mittlerweile doch mehr für dich?
Ich glaube, also ich kann noch nicht sagen, ob ich in 20 Jahren noch den Job machen werde. Definitiv für mich klar ist, dass ich die nächsten 10 Jahre den Job machen werde, dass ich alle die Klienten, die ich betreue, bis zum Karriereende mindestens begleite und wohin die Reise danach führt, ob ich es weiter so mache oder ob es auf Vereinsebene weitergeht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin offen für alles. Klar ist für mich, ich möchte international tätig sein und es muss im sportlichen Bereich sein. Das heißt, Trainer, Sportdirektor, Scouting, Spielervermittlung, irgendwas in die Richtung sollte sicher in Zukunft auch weiterhin sein.
Was mich besonders auch interessiert, als Spielervermittler brauchst du ja relativ umfangreiches Rüstzeug. Also ich denke auf einmal an Verhandlungstraining, Steuerrecht, in unterschiedlichen Ländern vor allem, das Wissen über nationale Regelungen und so weiter. Hast du das alles auf der Uni mitbekommen oder ist es einfach Learning by Doing dann im Job, wie es in der Regel eh auch schon in vielen Berufen so ist, vor allem in modernen Berufen oder moderneren als zum Beispiel typische Handwerksberufe?
Ja, du kriegst eine Grundbasis auf der Universität. Praxis ist aber unersetzlich. Das habe ich relativ früh erkannt, habe während meines Studiums 12 verschiedene Praktikums gemacht, um eben herauszufinden, was taugt mir am meisten. Und das hilft mir jetzt extrem, dass ich die Handzeuge aus dem Marketing, aus dem Eventmanagement, dass ich das jetzt alles anwenden kann. Grundsätzlich bist du als Spielervermittler eigentlich nie auf eine Situation vorbereitet, weil es einfach Sachen gibt, jetzt ich nehme nur Corona her. Auf Corona war kein Spielervermittler der Welt vorbereitet. Du musst flexibel sein. Das habe ich zum Beispiel aus dem Eventmanagement extrem mitgenommen, dass du relativ schnell dann agieren musst und trotzdem kühlen Kopf bewahren musst. Und ja, also es ist eine Mischung schon, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du lernst sehr viel dann, wenn du es tatsächlich tust.
Und hast mit Erkut ja nicht den schlechtesten Lehrer.
So ist es. Da habe ich habe einen Lotto-Sechser da gemacht, weil auch diese Branche ist sehr verschlossen. Es will dir eigentlich keiner was zeigen. Und dann habe ich den Erkut kennengelernt, der sein Wissen sehr gerne weitergibt und immer einer ist, der ein offenes Ohr hat, wenn ich Fragen habe oder wenn ich mir unsicher bin. Von dem her ist das für mich ideal.
Nach nun rund 2,5 Jahren bei Family und Football, welche Aufgabengebiete verantwortest du momentan konkret? Wie kann man sich das vorstellen, deine Arbeit?
Also wie schon vorher erwähnt, bin zuständig für Österreich, Süddeutschland und Schweiz, das ganze Recruitment, das Scouting. Das heißt, ich bin jedes Wochenende bei 4 bis 6 Spielen. Bin auch zuständig, dass ich mit den Vereinen dort in Kontakt bin, um die Bedarfsstellen bzw. einfach Infos zu bekommen. Betreue auch die Spieler in diesen Regionen. Da geht es von Vertragsverhandlungen, von Transfers, das ist das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite von Versicherungen bis hin Investments. Also alles, was der Spieler braucht. Wir haben eine 360 Career Management Agency. Das ist so unser Gedanke, dass wir eben alles, was der Spieler braucht, auf und abseits des Platzes, dass wir ihn da unterstützen.
Alles, was der Spieler braucht, von wie vielen Spielern reden wir da, die du betreust?
Also derzeit sind es 8 Spieler und ja, das ist in Zukunft, wird es nicht mehr viel mehr dazukommen. Hier und da 1, 2, 3 Talente, aber wir wollen uns auch hier klein halten, Klasse statt Masse und uns fokussieren auf wirklich die Top-Talente in diesen Bereichen.
Kannst du uns da ein paar Namen nennen, die du unter Vertrag hast?
Also ja, den Florian Flecker wurde erwähnt, dann sind es noch 2 Spieler, mit denen ich selbst zusammengespielt habe. Im Nachwuchs sind es 4 U-Nationalteam-Spieler, die auch sehr, sehr spannend sind. Arbeite natürlich, unser Hauptgeschäft ist auch, muss ich ehrlich sagen, ist auf Mandatsbasis mit österreichischen und deutschen Beratern zusammenzuarbeiten für den englischen Markt. Das heißt, ich telefoniere auch viel mit Beratern, aber jetzt nicht nur mit Spielern zu tun, wo wir einfach die Berater unterstützen, dass wir ihre Spieler in England platzieren.
Was zum Kaffeehaustalk auch dazugehört, sind freche Fragen. Ganz frech formuliert, was bringt einen Manfred Fischer, einen Flo Flecker und andere, die mehr oder weniger in der ersten entscheidenden Phase ihrer Karriere stecken, nämlich ob sie den Sprung wirklich in die Bundesliga oder noch darüber hinaus schaffen. Was bringt die dazu, einem 22-, 23-, 24-Jährigen zu vertrauen? Beziehungsweise aus deiner Sicht, wie kommst du zu den Spielern? Durch Mundpropaganda, Keilerei und so weiter?
Also ich muss ehrlich sagen, die Spieler im Seniorenbereich sind alle zu mir gekommen. Sei es ein Mandy Fischer, sei es ein Florian Flecker, natürlich habe ich mich dann auch um sie bemüht. Aber der erste Kontakt ist eigentlich, nachdem ich schon jahrelange kenne, haben sie mich gefragt, sie sind jetzt unzufrieden mit ihrem Berater, sie wollen wechseln. Aber grundsätzlich glaube ich, dass unser individueller Zugang, ja, wir haben da schon fast ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, weil sehr viele sich aus wirtschaftlichen Gründen oder anderen Gründen auf die Masse fokussieren. Wir garantieren halt einen Service, der ja, von der Versicherung, von Umzug bis hin zum Transfer, dass wirklich alles abgedeckt ist. Das verkaufen zwar einige andere auch, aber wir machen es auch tatsächlich. Und mit unserem Netzwerk, das international ist, wir haben Offices in 7 verschiedenen Ländern, glaube ich schon, dass unser Netzwerk da sehr, sehr hilfreich sein kann für die Jungs und natürlich auch einen sehr persönlichen Zugang zu den Spielern. Das sind meine Freunde. Und das Wichtigste, glaube ich, für jeden Spieler ist, dass er Vertrauen hat in den Berater und das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Aber am besten ist, wenn es die Spieler selber fragt. Vielleicht kriegen wir es einmal da am Tisch her.
Sehr gerne. Du hast ja vorher schon erwähnt oder mehrfach jetzt erwähnt, dass Family and Football den Spieler immer ganzheitlich sieht. Also ihr seid nicht am schnellen Transfer aus, der dann das Geld bringt, sondern wolltest den Spieler auch persönlich abseits des Platzes weiterbringen. Jetzt weiß ich von dir, du siehst dich auch nicht als Spielervermittler, sondern mehr als Coach und Wegbegleiter für deine Spieler. Kannst du das an konkreten Beispielen festmachen? Du hast das zwar sehr allgemein gehalten, ihr kümmert euch um Versicherungen, um Wohnungen, wie kann man das Geld veranlagen, aber wirklich konkrete Beispiele, damit sich der Hörer was vorstellen kann darunter.
Ja, ich glaube, einer der Hauptdinge, mit denen ich mich beschäftige, beziehungsweise wo ich das größte Potenzial noch im Fußball sehe, ist im mentalen Bereich. Ich bin selbst diplomierter Sportmentaltrainer und ja, also da arbeiten wir sehr intensiv, habe regelmäßig Sessions mit den Jungs, wo ich nicht überhaupt irgendwas über Fußball mit denen bespreche, aber wo wir dann schon über private Dinge sprechen und versuche halt den Spieler auch im mentalen Bereich bestmöglich vorzubereiten auf Situationen. Die Spieler sind ja unter enormem Druck teilweise, jetzt zum einen vertraglich, zum anderen Fans. Und ich nehme jetzt den Flo Flecker her, der hat jetzt ein Jahr in der Bundesliga gar nicht gespielt. Das sind die Situationen, mit denen du umgehen musst. Und da ist es mein Ziel bzw. meine Aufgabe, ihn bestmöglich zu unterstützen und schauen, dass er das bestmögliche in der Zeit, auch wenn er nicht spielt, dass ihn da unterstützt und dass er trotzdem 100% am Platz gibt. Aber ja, jetzt ist er gewechselt. Da mache ich von der Versicherung bis zum Umzug, hilfe ihm, dann fahren wir zum Ikea, fahren Blumen kaufen, also wirklich alles, wenn es halt gewünscht ist.
Du hast gerade angesprochen die Drucksituationen. Ist es etwas, was du selber aus deiner aktiven Fußballerkarriere noch kennst?
Also ich bin zum Thema Mentaltraining ja eigentlich durch meine aktive Karriere hingekommen. Mein größter Feind war jetzt nicht der Ball oder der Gegner oder der Schiedsrichter, sondern mein größter Feind war ich mir selbst. Ich habe mir einen enormen Druck gemacht und habe mir, ich glaube, es war auch ein Teil meiner Verletzungen sind aufgrund dieses Druckes passiert. Also ich habe mir jeden einzelnen Finger gebrochen, also ich war Tormann. Und für mich war das dann immer so das Gefühl, passt, kein Druck, jetzt muss ich 3 Wochen nicht spielen. Und ich habe erst in den letzten 2 Jahren dann meiner Karriere mit dem Mentaltrainer gearbeitet und habe gesehen, ja, dass das Berge versetzen kann grundsätzlich. Und ich glaube, dass das Thema noch sehr stark unterschätzt ist in der Branche, beziehungsweise sogar belächelt wird.
Ein Deal, nämlich jener von Florian Flecker zu Union Berlin letzten Sommer, hat in Österreich, wie schon in der Einleitung und auch von dir vorhin erwähnt, für Aufsehen gesorgt, für Furore gesorgt. Von Hartberg in die große deutsche Bundesliga, das gab es noch nie. Liegt vielleicht auch daran, dass Hartberg noch ein sehr junger Bundesliga-Club ist, aber trotzdem bemerkenswert. Wie läuft so ein Transfer ab? Also von vorn bis hinten würde es uns eigentlich interessieren.
Von vorn bis hinten. Ja, zuerst einmal muss der Spieler gut spielen, dass der Verein aufmerksam auf ihn wird. Das war in dem Fall ein Spiel, wo er 2 Tore und einen Assist gemacht hat. Da war der Scout, der zuständig ist für Österreich, war vor Ort. Dann gibt es natürlich Gespräche. Das dauert dann aber meistens ein bisschen, bis es dann konkret wird, weil der Verein den Spieler mehrmals sichten will. Und dann ist es aber relativ schnell gegangen, das war im Winter 2019, hat sich dann Union Berlin gemeldet und gesagt, ja, also sie haben sich schon vorher informiert bei ehemaligen Trainern von Flecki. Da weiß man dann relativ schnell, okay, das könnte wirklich konkreter werden. Dann hat sich Union Berlin gemeldet. Auch da eine Geschichte. Ich war am Donnerstag, war das in London noch. Ich habe am Donnerstag den Anruf bekommen. Am Mittwoch davor ist ein Freund von mir auf Besuch gekommen, bis Sonntag. Haben wir ausgemacht, wir gehen Samstag Premier League schauen, Sonntag auch. Donnerstag bekomme ich den Anruf von Union Berlin, wir sollen morgen nach Berlin kommen. Das ist aber nicht gegangen, weil der Florian Flecker Training gehabt hat. Aber es hat geheißen, ja, am Samstag, ob wir ins Trainingslager nachkommen können, nach Spanien. Das heißt, der Samstag hat bei mir so ausgeschaut, dass ich in aller Früh bin ich mit meinem Freund dann noch frühstücken gegangen. Wir sind zu einem Premier League-Spiel, Early Kickoff, glaube ich, 12 Uhr gegangen, Crystal Palace, mit Koffer in der Hand. Zur Halbzeit bin ich mit dem Koffer dann raus aus dem Stadion, direkt zum Flughafen und bin halt dann nach Wien geflogen und dann mit dem Spieler nach Spanien. Waren dann einen Tag in Spanien im Trainingslager und sind dann wieder zurückgeflogen und am Tag drauf war der Florian schon wieder im Training. Also da läuft sehr viel im Hintergrund ab. Dann ist es aber schlussendlich an der Transfersumme gescheitert, weil er noch einen gültigen Vertrag gehabt hat. Und im Sommer ist es dann auch, das war Verhandlungszeit, wir haben den Vertrag schon über 2 Monate verhandelt, natürlich eine sehr belastende Zeit, weil der Florian gesagt hat, er möchte es unbedingt machen. Man weiß ja auch nicht, was die Vereine in der Zwischenzeit machen, ob sie andere Kandidaten hat, deswegen ist es ein bisschen wie ein Pokerspiel. Aber schlussendlich sind wir dann nochmal nach Berlin geflogen, haben alles angeschaut und haben dann die Entscheidung getroffen, dass er den Vertrag unterschreibt. Ja, waren dann noch zum Medizincheck nochmal in Berlin und dann zum Trainingsstart bin ich mit ihm auch raufgeflogen. Da leben die Spieler meistens die ersten paar Tage im Hotel. Vorher haben wir uns ja, 3-4 Wohnungen angeschaut, habe ihm beim Umzug geholfen, eben Ikea waren wir und wir haben ein Bankkonto öffnen müssen. Wir haben ein neues Auto hat er gebraucht in Deutschland. Das sind alles Dinge, wo wir halt den Spieler unterstützen. Weil wenn man, wie gesagt, vom kleinen Hartberg nach Berlin wechselt, das ist schon, ich will nicht sagen Kulturschock, aber es ist schon eine andere Welt. Und ja, so ist es dann zustande gekommen.
Das war im Sommer 2019 oder im Frühjahr 2019 besser gesagt, wenn man von den Verhandlungen spricht. Mittlerweile haben wir Sommer 2020, Anfang Herbst 2020. Ein Jahr später wissen wir auch, dass der Flo in Berlin leider kaum zum Zug gekommen ist. Ist jetzt vor wenigen Wochen zu den Würzburger Kickers in die zweite deutsche Bundesliga gewechselt. Man kann, wenn man es eben statistikmäßig betrachtet, von einem Abstieg sprechen. Wie berätst du einen jungen Spieler in solch schwierigen Phasen? Weil eines ist klar, bis jetzt ist es bei ihm in der Regel nur bergauf gegangen, sportlicher Natur. Jetzt geht es einmal wieder eine Klasse runter. Was sind da deine Ansätze?
Ich glaube, dass er eben auf einem sehr guten Weg ist, weil er das letzte Jahr in Berlin sehr gut genutzt hat, um an gewissen Themen zu arbeiten. Das war auch Teil meiner Arbeit, was man sagt, ja, man versucht halt in den Bereichen, wo er vielleicht noch ein bisschen Rückstände hat, dass man dann gemeinsam einen Trainingsplan erstellt bzw. gemeinsam Dinge bespricht. Und ich hoffe, dass das Endprodukt jetzt diese Saison dann, dass das dann positiv ist und dass er sich belohnt für die ganze harte Arbeit im letzten Jahr.
Harte Arbeit war auch die Unterschrift bei den Würzburger Kickers. Da bist auch du an die Schmerzgrenzen gegangen. Es gibt ein Foto von dir mit Florian Flecker, wo dir dein Spieler den Turban wechselt. Erzählst uns kurz zu dem Foto etwas.
Ja, also das Leben eines Spielervermittlers ist, dass man sehr flexibel sein muss. Die vergangenen Wochen waren schon sehr intensiv. Wie es dazu gekommen ist, ich habe am Hinterkopf einen Arzttermin gehabt und haben gesagt, sie müssen mir was wegnehmen bzw. was wegoperieren. Ich habe dann am Freitag, das war vor 2-3 Wochen, einen Termin gehabt zur Operation. 7 Spritzen am Hinterkopf, da haben sie mir das weggeschnitten. Das Blut ist kreuz und quer gespritzt. war dann auch ein bisschen benommen nach der Operation. Dann wollten die Ärzte dort eigentlich, dass ich noch eine Nacht im Krankenhaus bleibe. Dann habe ich ihnen aber erklären müssen, dass das nicht geht. Dann haben sie mich natürlich gefragt, warum das nicht geht. Habe ich natürlich keine gute Idee gehabt oder keine gute Ausrede. Ich habe gesagt, es geht einfach nicht. Bin aufgestanden und habe mich angezogen und habe gesagt, mir geht es bestens. Ich fahre jetzt nach Würzburg 7 Stunden und ja, bin dann 7 Stunden mit Turban nach Würzburg gefahren. War dementsprechend müde dann, wie ich im Hotel um 10 Uhr angekommen bin. Dann hat mich der Florian Flecker noch verarztet. Hat auch seine Qualitäten in Bereichen, wo ich das nicht gewusst habe. Und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh waren wir dann in Würzburg und haben unterschrieben.
Hans Krankl hat einmal gesagt, bei einem Europacup-Spiel, Stürmer mit Turban sind brandgefährlich. In Österreich offensichtlich auch Spielervermittler. Wie wirst du eigentlich in der Branche mit 24 Jahren als sehr junger Spielervermittler wahrgenommen? Von verschiedenen Seiten, von Spielerseite, Vereinsverantwortlichen, aber auch von Spielervermittlerkollegen.
Auch eine spannende Frage. Also klar ist, du musst deinen Ruf erarbeiten und für mich ist auch klar, ich muss doppelt so hart arbeiten wie manch anderer aufgrund meines Alters. Ich kann mich noch erinnern, ich bin beim Sportdirektor vor 2 Jahren in Österreich gesessen, habe ihm erklärt, was mein Plan ist, wie der Zugang ist zu Spielern, hat er gesagt, ja, das ist eine schöne Idee, aber ich garantiere dir, dass du in 1 bis 2 Jahren nicht mehr da sitzen wirst und das so machen wirst. Fakt ist, ich sitze noch immer da, der Sportdirektor ist schon Geschichte. Ja, es ist natürlich nicht einfach. Also die Frage nach meinem Alter kommt sehr oft. Aber ja, also die Spielerseite ist es eigentlich nicht so das Thema. Natürlich ist in der Akquise jetzt mit älteren Spielern ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe halt auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich schon auf der gleichen Ebene wie viele Fußballer denke, aufgrund des Alters, aufgrund dessen, dass ich selber Fußballer war. Und natürlich ist es nicht einfach, aber ich sage, Qualität muss nicht unbedingt eine Frage des Alters sein. Und ich frage mich selber, was ist meine Alternative? Also so jetzt 10 Jahre daheim sitzen und warten, bis ich älter wäre, ist für mich auch keine Alternative. Von dem her passt es ganz gut. Und ich habe ja einen älteren Partner mit dem R-Code, der zumindest das Durchschnittsalter ein bisschen hält.
Wie sehen dich die Kollegen, also andere Spielervermittler?
Ich sage ganz ehrlich, es ist in der Branche generell so, dass halt oft über andere Vermittler geschimpft wird. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. Wir wollen auch nicht zwingend Spieler abwerben von anderen Vermittlern, obwohl das ganz üblich ist. Natürlich werden Spieler oft angesprochen und gefragt, was willst du überhaupt mit dem jungen Burm? Aber ich sage immer, meine Arbeit lässt sich am besten messen, indem man mit meinen Klienten spricht und die sind bis jetzt hoffentlich alle glücklich. Bis jetzt hat mich keiner verlassen und ja, das Altersthema, das wird sich auch irgendwann lösen. Also von dem sind wir alle nicht gefeilt.
So jung kommen wir wirklich nicht mehr zusammen. Thomas, eine sehr allgemeine oder eine allgemeine, aber sehr direkte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Maximum, wie ehrlich würdest du die Spielerberaterbranche oder Spielervermittlerbranche einstufen?
Ehrlich? Puh.
Natürlich, immer ehrlich.
Ehrlich, ja. Also ich finde, der Ruf ist viel zu schlecht. Es gibt sehr viele gute Spielervermittler. Man hört halt immer die schlimmsten Geschichten. Wir sind halt oft der Sündenbock für die Vereine, wenn sie einen Spieler nicht bekommen, dann war der Berater schuld. Oder wenn der Spieler wechseln will, dann war der Berater schuld oder der Vermittler schuld. Wie ehrlich die Branche ist, ich glaube, das hat jetzt nicht zwingend was mit Spielervermittlern zu tun, weil die gleiche Frage ist, wie ehrlich sind Sportdirektoren, wie ehrlich sind Trainer. Und von dem her, ja, die Branche an sich ist, glaube ich, nicht immer die ehrlichste, aber es gibt auch hier Leute, denen man voll vertrauen kann und die sehr, sehr seriös arbeiten. Also man muss halt lernen, damit umzugehen. Also ist für mich jetzt nicht das Riesenthema.
Die Frage war nach einer Bewertung auf einer Skala.
Skala. Pff.
Die Antwort schuldest du uns noch.
Was für Skala? 1 bis 10?
1 bis 10. 10 ist das höchste, oder?
10 ist der ehrlichste, so wie du. Stimme. So wie du und der Lorenz. so weit schaffen wir es nicht im Fußball. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 6 und 7 ist, glaube ich, eine sehr politische Antwort. Ja.
Du hast trotz deines jungen Alters schon die Politik intus. Trotzdem hast du schon gesagt, die Branche hat jetzt nicht den besten Ruf. Ist nicht auch ein Grund dafür, dass es eigentlich keinen geregelten Zugang zum Job des Spielervermittlers gibt? Es gibt auch keine einheitliche Ausbildung und so weiter und so fort. Siehst du darin ein Problem?
Absolut. Also 2015 hat ja die FIFA die ganzen Regularien mehr oder weniger gekippt und in die Hand der nationalen Verbände gegeben. Dementsprechend ja, hat sich wenig getan. Es gibt keine Lizenzierungsverfahren, zumindest in Österreich. Du bist mit 500 Euro bist du sofort dabei. Ich sage, derzeit ist jeder Friseur und jeder Friseur und jeder Kebabverkäufer ist derzeit Berater oder nennt sich so. Das ist natürlich nicht gut für die Branche. Ich hoffe, dass dieses Thema auch noch in den nächsten Jahren, es ist ja auch von uns ein Ziel, dass in den nächsten Jahren da was in die Richtung hingehend geändert wird. Wobei ich auch sagen muss, es ist nicht nur die Schuld der Spielervermittler, für einen Deal braucht es immer zwei Seiten. Also der Spielervermittler kann viel Blödsinn machen, aber wenn der Verein nicht den Blödsinn mitmacht, dann kommt grundsätzlich kein Blödsinn dabei raus. Also es braucht zwei Parteien dazu, aber ich bin der festen Meinung, dass hier was geändert gehört.
Wenn wir über Probleme reden, interessieren uns vor allem natürlich immer die Lösungen. Wie könnte man die Branche Spielervermittler professionalisieren? Wie wäre dein Ansatz dabei?
Also wir haben ja schon vor zwei Jahren angefangen, Spielervermittler-Seminare in London anzubieten. Das macht vor allem mein Partner, der Erkut. Er hat auch die erste weltweite demokratische Spielervermittlungsgewerkschaft gegründet und möchte eben dort auch ein Wort finden bei der FIFA. Es gibt da viele Gedanken, aber ich glaube, es geht dahingehend, was ich gut finde, dass es eine Lizenz, eine zentralisierte geben wird. Sie reden auch über, dass es eine Cap für Spielervermittlerprovisionen gibt. Das halte ich für nicht richtig. Ist nicht, weil ich das selber mache, aber weil ich weiß, dass dadurch die kleinen Vermittler natürlich weniger Provisionen verdienen werden und vielleicht dann überhaupt nicht das hauptberuflich mehr machen können. Und darunter leidet natürlich auch dann die Qualität der Vermittlung bzw. der Beratung.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.